Herzlich willkommen im letzten Wochenende des Jahres. Der Silvester-Countdown läuft. Und mein Name ist Marcel Becker. Wir machen weiter mit unseren Classics, also den erfolgreichsten Folgen von Hamburger Morgen in 2024. Die Episode, die wir heute nochmal hochgeladen haben, ist vom 20. April und dreht sich vor allem um das Thema: Wie wichtig ist Wertschätzung am Arbeitsplatz? Was sollten Chefs unbedingt beachten? Grundlage ist das Buch Die Wertschätzungskette von Sven Korndörfer und den Mann haben wir auch im Interview. Ich wünsche Ihnen mit dieser Folge viel Spaß und an dieser Stelle auch schon mal einen guten Rutsch für alle. Wir hören uns wieder mit neuen Folgen, wahrscheinlich Mitte Januar.
Moin Moin und herzlich willkommen. Ich bin Karl Sander und arbeite als Verkaufsleiter und Kaffeeröster bei der Hamburger Kaffeerösterei Leck die Leid. An diesem Wochenende gibt es das Hamburg Coffee Festival und darüber sprechen wir gleich hier bei Bäcker am Morgen. Also Kaffee und ein Podcast, den es jeden Morgen ab 6 Uhr gibt. Das passt doch. Heute ist Samstag, der 20. April und hier kommt Episode 137.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Das Hamburg Coffee Festival ist sicher ein hervorragender Tipp für dieses Wochenende. Wer bei diesem so lala Wetter nicht auf der Couch bleiben will, wir stellen gleich mal die Highlights dieses Festivals vor. Natürlich haben wir aber auf abendblatt.de noch mehr Tipps für dieses Wochenende zusammengestellt. Einfach mal durchklicken. Aber hier im Podcast geht es halt heute auf jeden Fall ausführlich um Kaffee. Außerdem ist unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken gleich im Studio. Seine Samstags-Challenge, 3 Umschläge, 3 Themen. Er muss abliefern und zwar zu einem Thema, welches er noch nicht kennt. Als erstes geht es aber um ein Problem, mit dem wir alle schon mal zu kämpfen hatten. Nämlich fehlende Wertschätzung. Und dabei richten wir uns in den nächsten Minuten ganz speziell an Führungskräfte. Also, liebe Chefs, ausschalten gilt nicht. Wir starten jetzt. Damit wir alle vom Gleichen sprechen, ich habe mal die Wikipedia-Definition von Wertschätzung mitgebracht. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf einer inneren, allgemeinen Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Wertschätzung drückt sich in Respekt gegenüber einem Menschen aus. Und wer sollte besonders gut sein auf diesem Gebiet? Genau, Führungskräfte, Vorgesetzte, der Boss, die Chefin. Bloß, wir alle wissen, klappt nicht immer so, wie sich die Mitarbeiter das vorstellen. Ist nicht unbedingt Absicht von der Seite des Chefs, aber Fakt ist, sehr viele Menschen fühlen sich im Job nicht ausreichend gewertschätzt. Uns hier in der Redaktion ist dazu ein sehr empfehlenswertes Buch in die Hand gefallen, und zwar von einem Mann namens Sven Korndörfer. Wird Ihnen vielleicht noch nicht bekannt sein, aber nach dem jetzt folgenden Interview sagen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, den merke ich mir. Sven Korndörfer war früher Bereichsvorstand für die Konzernkommunikation der Commerzbank und ist Vorstandsvorsitzender der Wertekommission. Und jetzt kommt's. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Wertschätzungskette. Für Manager schon mal ein Hinhörer, die kennen ja sonst nur die Wertschöpfungskette. So, jetzt genug gelästert. Sven Korndörfer, herzlich willkommen bei Bäcker am Morgen. Woher kommt die Idee für dieses Buch und wie sind Sie auf den Buchtitel Die Wertschätzungskette überhaupt gekommen?
Ich glaube, Wertschätzung ist etwas, was uns alle umtreibt. Ob wir jetzt CEO, Aufsichtsratsvorsitzender oder auch Empfangsdame sind. Ich glaube, allenthalben haben wir alle ein Gefühl, dass uns manchmal die Wertschätzung fehlt. Und es ist doch wirklich schön, auch Menschen zu begegnen und auch sie wertzuschätzen. Und ich bin überzeugt, dass fehlende Wertschätzung einen unglaublichen volkswirtschaftlichen Effekt hat, weil die Menschen in eine innere Immigration gehen, weil sie sagen, ich mache 9-to-5. Und ich glaube, Wertschätzung, die ja nichts kostet, Menschen zu sagen, dass sie das gut machen oder ihnen einfach nur einen Augenblick zu schenken und ihnen morgens guten Morgen zu sagen, ist einfach, finde ich, immanent. Und wir sprechen ja immer ein bisschen von der Verrohung der Gesellschaft. Und ich glaube, einfach Menschen zugewandt zu agieren, im Privaten wie im Beruflichen, ist eigentlich ganz einfach.
Ja, ist das in Deutschland im Moment nicht aber auch so ein bisschen das Problem? Das hat jetzt nicht unbedingt direkt gleich was mit Wertschätzung zu tun. Aber wir haben ja so ein Debattenkulturproblem. Also ins Gespräch zu kommen in schwierigen Situationen, wo man unterschiedlicher Meinung ist, das ist ja im Moment in Deutschland eher Glückssache.
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Menschen diskutieren wirklich gerne, aber wir müssen auch mal wieder auf den Punkt kommen. Und das fehlt mir ein Stück weit. Und auch andere Meinungen zu wertschätzen ist ein Thema, aber auch gemeinsam Dinge umzusetzen. Wir sind so eine Nation der Verwalter geworden und wir müssen eigentlich eine Nation der Gestalter werden. Und ich frage immer, was macht eigentlich dieses Siegel Made in Germany eigentlich aus? Sind das nur diese Produkte? Ist das werteorientierte Unternehmensführung? Ist das auch unsere Demokratie, die ja wirklich beispiellos eigentlich oder ein Vorbild weltweit ist? Und was macht eigentlich Made in Germany in Deutschland aus? Wir müssen, glaube ich, diese Diskussion neu führen, vielleicht auch in Richtung Bundestagswahlkampf, um zu sagen, wer sind wir eigentlich? Was ist eigentlich unsere DNA? Und damit wir uns selbst wieder viel besser verstehen.
Da geht einem bei diesem Thema ja unglaublich viel durch den Kopf. Also wenn Sie jetzt sogar schon die Bundestagswahl ansprechen, dann geht es ja ganz oft auch um Haltung. Haltung kann auch manchmal ein schwieriges Thema sein, aber trotzdem, es geht um Haltung. Dann geht es natürlich auch um die Generation Z. Dann geht es aber doch vorrangig erstmal, damit wir irgendwie uns mal vorarbeiten. Es geht um Führungskräfte, um Menschen, die in irgendeiner Form ja was vorgeben oder aber im besten Fall, und da frage ich Sie gleich mal, sollten die auch Vorbilder sein oder ist das schon zu viel?
Nein, bin ich zutiefst von überzeugt. Viele Menschen möchten in den Unternehmen immer Führungskraft sein. Und ich wünsche mir eigentlich viel mehr, dass die Menschen Vorbilder sein möchten. Weil für mich haben Vorbilder die Eigenschaft, dass sie auch Mensch sind. Und ich möchte nicht von Unmenschen oder von Übermenschen geführt werden, sondern von Menschen. Und wir haben immer so ein Bild, dass wir holen uns immer so Führungsavatare. Und die scheinbar alles können. Es kann niemand alles. Weil wir brauchen einfach Menschen, die auch fehlbar sind, aber die einen inneren Kompass haben, die sich jeden Morgen vor den Spiegel stellen und sagen, habe ich das gestern richtig gemacht und habe ich mit X oder Y das wirklich so besprechen müssen oder muss ich mich heute einfach mal bei ihm entschuldigen? Und ich brauche immer Menschen um mich herum, die mich in aller Loyalität wirklich hart reflektieren, damit ich immer wieder zurückkomme, wieder in Gleichgewicht komme. Also ich brauche immer einen inneren Kompass und einen äußeren Kompass als Führungskraft. Und ist doch schön, wenn Führungskräfte Vorbilder sind. Wir sind ja in einem Zeitalter, wo wir wahrscheinlich die Menschen in unserem Umfeld meistens nicht als Vorbild sehen. Wir nehmen dann immer Mutter Teresa oder andere. Und die Frage ist, waren die wirklich immer so unfehlbar oder sind die nur hochstilisiert worden? Ich glaube, wir müssen zulassen, dass wir, und das ist eigentlich schön, von Menschen geführt werden, die fehlbar sind, aber die Fähigkeit haben, immer wieder in ihr Gleichgewicht zu kommen.
Dieser Ansatz zu sagen, Vorbilder, ich denke jetzt natürlich gerade mal an die Menschen, die mich beruflich geprägt haben, vor allem in den jungen Jahren, als ich gelernt habe in dem Job, weiß ich gar nicht so sehr. Ja, die waren schon irgendwie Vorbilder, ich weiß gar nicht, ob das Wort jetzt so passend ist. Auf jeden Fall finde ich, dass ich natürlich sie in vielerlei Hinsicht ganz stark bewundert habe und sie auch beneidet habe um bestimmte Eigenschaften. Aber ich könnte jetzt auch sofort 5 Sachen aufzählen, wo ich sage, da hatten die eine Schwäche, das hat die aber deswegen ja nicht schlechter gemacht in meinen Augen.
Genau, und das ist der Punkt, hätte auch solche Menschen, also Hamburg ist für mich eine tolle Stadt und ich habe ganz, ganz viel positive Assoziationen. Ich war während meines Studiums, habe ich Praktika in Hamburg gemacht. Ich bin unglaublich gern in Hamburg, weil es eigentlich meine Lieblingsstadt ist. Und ich war bei Beek, das war eine Feinkostfirma und der Weg in Hamburg geleitet hat. Da gab es auch eine Fischfabrik in Cuxhaven. Das war für mich so ein Vorbild. Als Macher, als Unternehmer, der ist in die Menschen hineingegangen, egal wen er im Unternehmen getroffen hat. Die haben ihn geliebt. Und das war toll, einen solchen Menschen begleiten zu dürfen. Ich hatte das Glück, und das ist schön, dass man das hat in seinem Leben, einige solcher Menschen treffen zu dürfen, die mich wirklich total beflügelt haben. Und die mir gezeigt haben, nicht nur, dass man erfolgreich ein Unternehmen führt, sondern wie man mit den Menschen umgeht. Und deswegen ist ja auch so ein Stück weit die Quintessenz von meinem Buch, sei erst Mensch und dann erst Manager oder Managerin. Weil ich glaube einfach, wir führen ja Menschen und keine Excel-Tabellen. Ich möchte, führen ist ja kein Verwaltungsakt. Sondern wir führen Menschen und das ist das Leben. Und da ist den Bandbreiten drin. Ich muss auch um die Menschen wissen. Ich möchte auch um sie wissen. Und Sebastian Köppel, das war der langjährige Chef von Bäckers Bestes, ein Safthersteller, der war bei uns auf dem Werteforum in Frankfurt bei der KfW, der hat einen wirklichen Schlüsselsatz gesagt. Er hat gesagt, ich muss die Werte meiner Mitarbeiter kennen und dann kann ich sie auch führen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass man um die Menschen im Unternehmen weiß und dass man an ihrer Seite ist und dass man keine Distanz aufbaut, sondern Nähe. Den meisten fehlt aber die Nähe schwer, weil sie einfach nur gelernt haben, Excel-Tabellen zu führen. Und wir müssen einfach Führungskräfte wieder einfach die Bandbreite ihrer Führungsfunktion aufzeigen. Da geht es neben aller Fachlichkeit, geht es vor allem darum, Menschen zu führen und mit Menschen umzugehen. Und das wird ein Stück weit vergessen. Genauso wie vergessen wird, dass Führungskräfte, egal auf welcher Ebene, natürlich aber gerade auf der Top-Ebene, eine gesellschaftspolitische Funktion haben und auch gesellschaftspolitisch sich engagieren müssen.
Da ist ja jetzt schon wieder eine ganze Menge drin. Das können wir ja leider nicht alles heute aufdröseln. Wahrscheinlich müssten wir uns wahrscheinlich jeden Samstag dazu treffen. Aber eine Sache fällt mir jetzt, also wir versuchen mal so ein paar Sachen wenigstens abzuarbeiten. Wir werden ja nicht den gesamten Kosmos nachher abbilden können. Aber wenn Sie sagen, die Chefs müssen nahbar sein. Also es gibt ja immer noch, kein Geheimnis, es gibt ja immer noch Firmen, große Firmen, in denen der Chef in die Tiefgarage fährt und dann mit seinem eigenen Fahrstuhl direkt in die Vorstandsetage durchfährt. Also solche Beispiele gibt es ja immer noch, aber da würden wir doch beide sofort sagen, na, ist nicht so gut, oder?
Nein, ich habe das zum Glück nicht erlebt, aber ich habe es erzählt bekommen und habe auch immer Bewusstsein geschaffen, dass das nicht geht. Wenn ich als Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsmitglied zur Firma komme und ich gehe bis in mein Büro, treffe ich mindestens 20, 30 Leute. Entweder sind das Mitarbeiter oder vielleicht auch Externe. Aber ich gebe doch jedem einen Augenblick. Ich grüße jeden und zeige auch dadurch, dass ich Mensch bin, dass man vielleicht auch gerne für mich arbeitet und dass man vor allem aber auch eine Zuversicht ausstrahlt, auch in schwierigen Zeiten die Dinge auch wirklich umgesetzt zu bekommen. Man ist im Grunde Fleisch geworden, Rückwand. Und vielen ist es gar nicht bewusst.
Ja, aber das wäre genau der zweite Punkt, den ich jetzt direkt danach fragen wollte. Also der Vorstandschef fährt halt nicht mit dem Fahrstuhl nach oben, sondern geht durch die Gänge, sagt mal hier Hallo, sagt mal dort Hallo, guckt sich hier auf dem Handy mal die Babyfotos von dem einen Kollegen an, dann begrüßt er nochmal den neuen Kollegen, fragt vielleicht nach, sag mal, entschuldige, ich habe den Namen vergessen, Sie sind ja noch nicht so lange da, kann ja alles sein, Hauptsache man kommt ins Gespräch. Wie weit geht denn das aber? Also wie weit kann man sich mit den Mitarbeitern als Chef am Ende auf, ich sag mal, emotional auf eine ähnliche Stufe stellen? Wir wollen ja nicht verhehlen, dass es immer noch eine Hierarchie gibt, aber wie weit geht denn diese Nähe? Wo würden Sie sagen, jetzt wird es vielleicht ein Tacken zu viel? Also gemeinsam in Urlaub fahren ja wahrscheinlich nicht.
Ja, das wäre es wahrscheinlich, gemeinsamer Gruppenurlaub. Nein, es ist doch einfach wichtig, dass man eintaucht in sein Unternehmen, die Menschen ehrlich fragt, wie es geht. Ich habe in einem der Unternehmen ein Format eingeführt, das war ein Blind-Lunch. Da war immer ein, zwei Vorstände dabei und Menschen, die sich anmelden konnten. Und keiner wusste jetzt genau, wer dabei ist und welcher Vorstand.
Damit sehr, man auch sehr coole Idee. Sehr cool.
Permanente Nähe hat und die Menschen. Und man kann natürlich durchlaufen. Als CEO ist man im Grunde der Orientierungsgeber für das gesamte Unternehmen. Und das heißt, ich muss mich permanent eigentlich mit den Menschen austauschen. Auch nicht nur im Vorstand, sondern auf allen Ebenen. Hm. Und das ist einfach total wichtig, dass man eine Fühlbarkeit erzeugt. Und ich wurde Bereichsvorstand 2016 und dann wurde mir beschieden, alles gut gelaufen, aber ich sollte doch mehr Distanz üben. Da habe ich gesagt, genau das werde ich nicht tun. Ich bleibe so, wie ich bin, weil es das ja mich gerade ausmacht, dass ich Mensch bin und gerne mit Menschen interagiere. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich tausche mich gerne aus. Und alles andere sehe ich nicht als opportun an. Aber ich glaube, das ist genau das Thema. Viele kommen in Führungspositionen, sind dann überrascht, dass sie Menschen führen müssen und sich nicht mit Zahlen beschäftigen sollen. Und ich sehe das ja. Wir werden ja auch in den Führungsfunktionen, müssen wir viel zu viel, nicht theoretische, sondern so administrative Dinge übernehmen. Die Führungsfunktion kommt absolut zu kurz. Also die Führungsfunktion in dem Sinne, dass man wirklich mit Menschen umgeht.
Das, was Sie gerade sagen, man muss mit Menschen können, da könnte ich jetzt auch sofort aus diversen Firmen, die ich in irgendeiner Form mal kennengelernt habe, Führungskräfte aufzählen, die am liebsten die Tür zugemacht haben von ihrem Büro den ganzen Tag Und das ist ja dann schon immer ein deutliches Zeichen, kommt mir nicht zu nahe.
Also ich war jetzt ja zuletzt Bereichsvorstand in der Commerzbank. Ich habe als erster mein Büro abgeschafft. Ich habe kein Büro mehr gehabt. Ich habe mich mit allen genauso in den Newsroom gesetzt wie alle anderen auch. So, und das ist ein Miteinander, wirklich gemeinsam die Themen voranzutreiben, gemeinsam um die Themen zu wissen und sich auch zu sehen und sofort auszutauschen. Also man muss sich ja nicht mit allen gemein machen, wie es so schön heißt. Aber es ist ja schön, mit anderen Menschen zu agieren. Für mich ist es ein Lebenselixier, Menschen um mich zu haben, mit denen ich Freude habe und im Unternehmen dann hoffentlich und so war es. Und es ist auch Erfolg und wir uns gemeinsam daran erfreuen können. Also ich bin sehr positiv. Ich habe immer eine unglaubliche Zuversicht von zu Hause mitbekommen von meinen Eltern. Und die habe ich bis heute zum Glück nicht verloren.
Wenn wir in der Thalia-Buchhandlung stehen oder bei Amazon die Bücher mal durchgehen, was man so verschenken könnte und man kommt auf ihr Buch, man stößt auf ihr Buch, da gibt es ja noch einen Untertitel, den ich ziemlich gut finde. Die Wertschätzungskette, so ist der Titel des Buches, aber warum wir uns Chefs ohne Empathie nicht leisten können, ist sozusagen der Zusatz, der Untertitel. Warum können wir uns denn die Chefs ohne Empathie Ihrer Meinung nach nicht leisten? Weil es gibt ja auch erfolgreiche Firmen mit ziemlich kalten Chefs. Wären die noch erfolgreicher, wenn der Chef Empathie zeigen würde?
Ja, das meinte ich ja mit dem vorhin. Ich glaube, wenn wir die volkswirtschaftlichen Effekte von empathiefreien Zonen mal berechnen könnten, dann wären wir erschrocken, was wir eigentlich für Effizienzverluste haben. Und wo Sie gerade sagten, ich sage jetzt nicht, welche, es gibt ja viele große in Deutschland, die Ketten haben. Ich war in einem Buchladen und da hat eine Frau gerade mein Buch eingeräumt. Ich war durch Zufall in dem Buchladen und dann hat sie ganz nett darüber gesprochen. Meinst du, der Untertitel, der ist klasse, also wie Sie das gerade gesagt haben. Und dann habe ich das Buch wirklich gekauft, also bezahlt. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie heißt. Und dann habe ich ihr eine Widmung reingeschrieben und ihr das Buch geschenkt. Das wäre jetzt unfassbar. Das wäre noch nie passiert. Und sie wird das Buch posten im Internet, weil gerade das ist ein wichtiger Punkt, dieses Thema Empathie. Und das sind so Dinge, die ich gerade erlebe, die unglaublich viel Freude machen. Weil ich sage jetzt mal, vom Metzgermeister bis zur Buchhändlerin bekomme ich eine unglaubliche Response von Menschen, die sagen, wie wertvoll für sie der Inhalt und auch das Buch ist. Es ist ja nicht theoretisierend, sondern es ist eine Replik aus meinen 28 Jahren Berufsleben plus den 19 Jahren als Vorsitzender der Wertekommission in Deutschland mit den Dingen, die ich erlebt oder erzählt bekomme. Und ich versuche einfach den Menschen ein Stück weit aus der Seele zu sprechen. Und das ist ja auch das, was uns fehlt. Ich bin überzeugt, dass wir wieder viel mehr über Geist und Seele in Unternehmen nachdenken müssen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie auf einer Wolke sitzt mit einem Stirnband, sondern es geht darum, dass es nicht nur um Zahlen geht, sondern wir müssen wieder richtungs- und kulturweisend als Führungskräfte arbeiten. Und ich finde, es ist absolut normal, dass ich als Führungskraft einfach über den Tellerrand hinausblicken kann, dass ich über die Firmenmauer hinaus denke und mich mit den Menschen beschäftige, einfach ein Stück weit geistige oder seelische Heimat bin, soweit das immer in der Bandbreite ist oder jemand das haben mag, weil das einfach viel mehr ist, wenn man Führungskraft ist, als sich nur mit Excel-Tabellen zu beschäftigen.
Ja, jetzt hat ja jeder so ein eigenes Bild vor Augen und sagt, ja, ich kenne ja auch diverse Chefs in unserem Land. Und ich würde mal sagen, nach ihren Maßstäben würde ich sagen, 10-20% müssten sofort nach Hause gehen. Und dann gibt's immer noch ganz viele, die unter einem unfassbaren Narzissmus leiden. Also die, sobald sie Chef geworden sind, einem das Gefühl vermitteln, A, nur sie können's, in Klammern, ich vertraue eh keinem, beschreiben sie ja auch in ihrem Buch, und B, ansonsten ein ziemlicher Highflyer plötzlich geworden sind und das auch jeden spüren lassen.
Ja, das finde ich spannend. Also ich bin 5 Jahre lang Ente gefahren während meines Studiums und ich möchte immer Entenfahrer bleiben auf einer gewissen Art und Weise. Das ist einfach wichtig. Ich habe eine sehr gute Karriere gemacht in der Kommunikationsbranche, aber ich möchte einfach Mensch sein. Deswegen sage ich genau das. Ich definiere mich nicht über den Job, ich definiere mich über die Dinge, die mir Freude machen, und das sind Menschen. Und, Und ich mag Menschen nicht, die dann ich nenne das immer upspacen und dann irgendwo in den Orbit fliegen und nicht mehr Menschen. Ich habe das zu Hause gelernt. Meine Mutter macht seit 42 Jahren einen Salon, wie das in Paris und bei Berlin war. Da kamen immer jeden Freitag 60 bis 80 Menschen und dann gab es Musik. Und zu den Feiertagen kamen Menschen zu uns, denen es nicht gut ging. Und dann habe ich immer gefragt, warum kommt denn Weihnachten der und der oder Ostern der und der? Und meine Mutter hat gesagt, weil wir Menschen sind. Und weil wir diesen Menschen eine Heimat geben, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ich glaube, das ist mir im Nachhinein sehr stark dann aufgefallen, dass mir das sehr zum Vorteil gereicht ist, dass man einfach einen sehr starken Blick auf die Menschen hat. Und Sie können sich vorstellen, als Marcel Reich das nochmal im anderen Reich, das im anderen Zusammenhang dort sagte, der noch viel schwerer wiegt, sei einfach ja. Mensch, wie das ihm gesagt hat, oder auch Margot Friedländer, die sagt, wir sind alles Menschen. Ja, das sind einfach das in jedem Zusammenhang, und der wiegt ja sehr schwer, den diese unfassbar tolle Frau Margot Friedländer gesagt hat. Ich habe sie vor ein paar Wochen in Berlin erlebt. Das ist im Unternehmenszusammenhang genau. Sei einfach Mensch. Und man darf das nicht verlieren. Und deswegen ist man immer erst Mensch und dann Manager. Das schließt nicht aus, dass man aber einen sehr klaren Fokus hat. Ich habe neulich jemanden erlebt, der sagte mir, Mensch, und dann habe ich mir über vorgenommen, freundlich zu den Leuten zu sein, was ich sehr lustig fand. Es geht nicht um freundlich. Es geht darum, für diese Menschen mitzudenken, aber auch ganz klar das Ziel umzusetzen. Also eine klare Zielfokussierung und eine Zugewandtheit zu den Menschen schließt sich nicht aus. Ich möchte ja eine Leistung haben. Das ist ja jetzt kein Stuhlkreis, sondern es ist schön, gemeinsam Erfolg zu haben und mit den Menschen, die man um sich herum geschart hat, um sie zu wissen und um sie auch zu beflügeln. Also das ist das, was eigentlich als Führungskraft Freude macht.
Ja, und ich glaube tatsächlich in unserer Gesellschaft, also da würde ich jeden einschließen, jeder möchte gesehen werden, jeder möchte gehört werden oder das Gefühl haben, gehört zu werden. Und daraus ergibt sich ja dann am Ende die von Ihnen beschriebene Wertschätzung. Also das macht schon Sinn, was Sie sagen, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt gibt es natürlich für Chefs immer so, ich pick mal zwei Momente raus, wo ich sage, da könnte es ja dann schon wieder schwierig werden. Das erste haben Sie vorhin schon kurz angesprochen, ist, wenn Kritik geäußert wird. Sie kennen das sicherlich auch, dass Menschen ganz oft sagen, ich bin total offen für Kritik, solange sie sachlich ist und konstruktiv. Naja, wer entscheidet denn, was sachlich und konstruktiv ist? Das ist ja im Grunde immer so schon mal das Eingeständnis, eigentlich entscheide ich, ob die Kritik angebracht ist oder nicht. Und damit ist der Weg, konstruktiv über Kritik hin und her Ping-Pong zu spielen, ja schon fast weg. Führungskräfte und Kritik ist, glaube ich, aber tatsächlich nicht so einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es als Chef einfach ist, sich kritisieren zu lassen.
Nein, es ist gar nicht einfach. Also ich glaube, es ist ja eine permanente Reflexion. Deswegen glaube ich, Führungskräfte müssen eins können, entscheiden. Also sie müssen eine Entscheidungsfähigkeit haben und sie müssen eine Reflexionsfähigkeit haben. So, Reflexionsfähigkeit heißt es, eine Eigenreflexion, sich wirklich zu spiegeln. Und immer deswegen meine ich das mit dem Wertegleichgewicht, dass man in den Spiegel guckt und sagt, du Vollpfosten, hast gestern das einfach verkehrt gemacht. Jetzt gehst du heute dahin und entschuldigst dich. Das können aber die wenigsten, auch die meisten nicht. Mhm. Und dass man Menschen um sich herum hat, die in aller Loyalität einen sehr hart kritisieren. Ich habe lange, fast, weiß ich, 15 Jahre mit jemandem zusammengearbeitet in unterschiedlichen Banken, wo genau das der Fall ist, wo ich genau weiß, hochloyal, aber wirklich kritisch. Also dann kommt auch das Bessere raus. Und was Sie sagen, jede Kritik ist berechtigt. Und wenn ich nur sage, ich lasse mich von A, Z und Y beurteilen, der Rest ist zu doof, um es mal so auszudrücken direkt, das geht nicht. Weil jeder hat eine berechtigte Kritik aus seiner Sichtweise, aus seinem, ich nenne es mal, Anflugwinkel. So, und deswegen kann man das nicht wegschießen. Und man tariert ja Meinungen und Menschen untereinander aus, um sie im Arbeitsalltag zusammenzubringen. Und deswegen ist es eine permanente Reflexions- und Nachdenk- und Vordenkleistung, die man als Führungskraft bringt. Und das ist natürlich anstrengend. Und dann ist natürlich auch selbstverständlicher, sich mit Excel-Tabellen zu beschäftigen, weil die einfacher zu führen sind als Menschen. Aber das ist genau der Punkt. Wen holen wir uns denn in die Führungsfunktion? Und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal komplett neu denken. Und da sind wir auch bei der TU München dran an dem Thema, um einfach das neu zu denken. Wir müssen darüber nachdenken. Denken Sie mal beim Begriff nach MBA. Master of Business Administration, dann mache ich die Menschen zum Verwaltungsbeamten. Eigentlich ist das verkehrt. Ich brauche eigentlich einen Master auf was auch immer, aber nicht auf Business Administration.
Ja, und manche Leute...
Der Begriff ist ja schon, Administration ist eigentlich kurios.
Ja, und manche Leute verstecken sich ja gerne auch hinter ihren Excel-Tabellen, weil die können ja nicht meckern. Das ist ja das Schöne an diesen Tabellen. Das, das verstehe ich schon. Aber
kann ich ihn andrehen.
Genau, aber Sie beschreiben ja jetzt so einen Moment oder so eine Szenerie, die, ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, aber so ein Hauch familiäre Atmosphäre auch im Office. Ja, vielleicht ist es ein Tick übertrieben, aber Sie wissen, was ich meine, dass alle gut miteinander umgehen, sich halt wertschätzen. Wir können dieses Wort ja gar nicht oft genug sagen. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Moment, wo aus welchen Gründen auch immer es der Firma nicht gut geht, wo über Kündigungen nachgesprochen wird, wo es angedacht wird, wo die Mitarbeiter informiert werden, es geht uns nicht gut, wir müssen mal überlegen, was machen wir. Und dann kommt es tatsächlich zu diesen berühmten Szenarien, 5 oder 10% der Belegschaft müssen gehen. Wie kriegt man das denn als Chef noch hin, der sagt, ich möchte euch aber alle wertschätzen?
Also ich glaube, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Fälle, das muss man im Einzelfall sehen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich 7.000 Mitarbeiter habe und ich muss 1.000 Mitarbeiter entlassen, um die 6.000 zu schützen, dann muss ich das machen. Dann ist das ein werteorientiertes Tun, weil sonst haben nachher alle keinen Job mehr. Das ist ein wichtiger Punkt. Oder in Corona haben sie Unternehmen, zum Beispiel Hotelketten, die haben es in unterschiedlicher Art und Weise geschafft, ihre Mitarbeiter zu halten, ihnen sozusagen auch in dieser Zeit zu versuchen, die Gehaltlichkeit zu geben, die sie vorher hatten, auch wenn das Unternehmen viel kostet, um die Menschen zu halten. Und wir haben es nach Corona gesehen und ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe das Gefühl, in manchen Häusern versucht man sozusagen irgendwie einen Betrieb aufrechtzuerhalten, obwohl es eigentlich nicht mehr funktioniert. In anderen wiederum haben die einfach die Menschen gehalten und die sind in aller Loyalität auch da geblieben, weil sie sich gebunden fühlen, weil man ihnen in einer sehr schwierigen Zeit die Hand gehalten hat. So, und es gibt immer unterschiedliche Ausprägungen, deswegen muss man es im Einzelfall sehen. Aber ich glaube, genau das, Menschen fühlen diese Loyalität zu ihrem Unternehmen, wenn die Unternehmensleitung zu ihnen steht und dann auch wahrscheinlich zum Teil wirklich ihre Reserven aufgebraucht hat, um die Menschen wirklich zu halten. Und das honorieren die Mitarbeiter.
Zum Schluss würde ich gerne noch mal Sie bitten, eine Geschichte zu erzählen, die ich in Ihrem Buch gelesen habe. Da wusste ich zuerst nicht, als die anfing, wie soll das denn am Ende bitte mit Wertschätzung zu tun haben? Aber es wurde sehr gut aufgelöst. Und zwar, es geht um einen nächtlichen Anruf bei Ihrem Chef. Und da wurde dann viel so ein Satz wie, ja, jetzt haben Sie aber meine Frau geweckt.
Ach so, ja klar. Ich hätte eine klassische M&A-Transaktion, also wir wollten ein Unternehmen kaufen und die Konkurrenz war dann auch auf den Plan gerufen und wir drohten sozusagen ins Hintertreffen zu geraten. Und wir haben dann einfach gesagt, Mensch, jetzt arbeiten wir nachts und sind immer einen Tag schneller. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach dann, als wir dann um 3 Uhr fertig waren, dann auch angerufen beim Finanzvorstand und habe gesagt, hier, wir sind jetzt fertig, jetzt brauchen wir eine Reflexion. Und dann sagt er, ja, aber jetzt ist auch meine Frau wach geworden. Sag ich, ja, aber wir arbeiten ja auch alle. Und das war sehr lustig. Und dann, wurde ich dann gerufen zum Vorstand. Und da dachte ich, ich hätte irgendwas verkehrt gemacht. Aber ich sage jetzt mal, ich nenne das immer so, ich wurde dann wegen Frecher zum Bankdirektor ernannt. Ob meines unternehmerischen Denkens und Handelns. Und das fand ich toll. Das war ein wirklich schönes Kompliment, was ich damals bekommen habe. Das war in der Norddeutschen Landesbank. Ich war bis 2007 dort. Das war dann eine Zeit, wo ich wirklich toll prosperierte, aber jetzt ist ja auf einem sehr guten Weg, wie ich das so gesehen habe. Und als ich da ausstieg, habe ich noch ein schönes Kompliment bekommen. Da sagte der damalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende, der leider gerade verstorben ist, die Bank weiß noch gar nicht, dass sie ein Stück weit mit ihrem Weggang ihre Seele verloren hat. Und das sind so zwei wirklich schöne Komplimente, dass man wegen, ich sag mal, wenn man es so benennt, wegen Frechheit befördert wird. Und dass man Seele ist. Und deswegen kann ich jeden nur aufrufen, der in Führungsfunktion ist, einfach ein Stück weit Geist und Seele für das Unternehmen zu sein und einfach unternehmerisch zu denken und Gestalter anstatt Verwalter zu sein.
Geist und Seele des Unternehmens sein. Ich glaube, jeder von uns kennt eine Person, der wir dieses Buch schenken möchten. Die Wertschätzungskette, warum wir uns Chefs ohne Empathie nicht leisten können. Und ich sage ein dickes Danke für dieses Buch und natürlich auch für den Talk an Sven Korndörfer. Und bei uns im Podcast geht es jetzt, ist ja auch so eine schöne Floskel, ne, wie früher so beim NDR, glaube ich, im verstaubtesten Programm. Und bei uns geht es jetzt weiter mit, und in diesem Fall geht es bei Becker am Morgen weiter. Nicht ganz. Mit Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Drei Umschläge, drei Themen. Sie sind verschlossen. Du weißt nicht, was in diesen Umschlägen drin ist und du musst dich für einen entscheiden. Und dann musst du, ich sag mal, talken mit mir, ja, aber eigentlich musst du auch eher referieren. Also es geht schon in deine Richtung. Du bist gefordert. Das ist eine Riesenbelastung für dich. Ich weiß, dass du in der Nacht vom Freitag zum Samstag nicht so gut schläfst. Nein, ich übertreibe. Matthias, du hast neulich mal gesagt, du machst das sogar sehr gern. Du freust dich auf die
Spaß. Umschläge. Ja, es macht Spaß. Weil das halt wirklich eine Herausforderung ist, ein Thema zu bespielen, was man vorher noch nicht kennt.
Aber so, hast du schon Umschlag 0 gesehen?
Ich habe mich schon entschieden, weil...
Ich meinte, hast du Umschlag 0 gesehen?
Nein.
Nein, wie auch. Den gibt's ja nicht, aber den spreche ich an. Es ist, als wenn es diesen Umschlag gäbe, weil du möchtest natürlich über ein bestimmtes Thema sprechen, ne? Ja, dein Verein, der hat ja nun gelost zweimal.
Ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen will. Ich habe noch ein T-Shirt zu Hause, ich möchte nicht darüber reden, FC St. Pauli. Ich hoffe, dass ich das nie wieder anziehen muss. Das hatten wir nach dem zweiten Abstieg in Folge im Jahr 2003 gekauft. Da haben wir wirklich harte Phasen gehabt. Und wenn wir jetzt diesen Aufstieg, den wir eigentlich schon fest eingeplant hatten, noch verpassen, dann wäre wieder Zeit für das T-Shirt. So. Also lass uns nicht über St. Pauli reden, aber ich nehme die drei, weil wir drei Punkte aus Hannover brauchen.
Okay. So, das Spiel in Hannover herkommt.
Das habe ich dein mir schon mal dein überlegt.
Tipp. Bisher hast du, glaube ich, immer falsch getippt, aber egal.
Ich bin einfach optimistisch. 2-0, weil es war schon mal so. Das war im Jahr 2001. Vorletzter Spieltag, wir mussten Hannover gewinnen und ich glaube, wir haben gewonnen.
Okay, dann verrat uns doch mal, was in den anderen Umschlägen drin ist, bevor wir zum eigentlichen Thema heute kommen.
Ja, das weiß ich ja besser. Ich mach mal den einen auf. So, was habe ich da verpasst? Lustig, Scooter raus aus der Stadt. Ich habe ja gestern das noch kommentiert, das Thema. Insofern hätte ich da eine ganze Menge zu sagen können.
Okay.
Wir machen es kurz.
Nein, du darfst was dazu sagen.
Scooter raus Gelsenkirchen aus der Stadt.
Es geht ja, Gelsenkirchen hat es ja vorgemacht.
Gelsenkirchen hat es gemacht. Ja. Und zwar, das muss man sich wirklich, die Geschichte muss man sich wirklich nochmal anschauen. Denn das, was Gelsenkirchen gefordert hat, war eigentlich relativ harmlos. Sie wollten, dass sich die Nutzer der Roller vorher ausweisen per App. Kein großes Ding, entweder mit Ausweis oder mit Führerschein. Kriegt jeder Zigarettenautomat hin. Die haben sich geweigert und haben sogar dagegen geklagt und verloren. Und dann hat Gelsenkirchen gesagt, wisst ihr was, wir brauchen keine Roller mehr. Und da muss ich ehrlich sagen, weiter so.
Gelsenkirchen.
Von Schalke lernen heißt Siegen lernen.
Das konntest du dir wohl nicht verkneifen.
Jetzt kommt Nummer zwei. Ja. Was verpasse ich da? Zukunft, auch ein schönes Thema. 59-Euro-Tickets. Habe ich langsam Angst, dass...
Also habe ich 59 geschrieben?
Nein, 49. Das ist gleich doch sowas wie Kim Kardashian kommt oder die Geissens und ich hier mein Waterloo erlebe.
Ja, aber das
49-Euro-Ticket. Interessant ist ja, dass inzwischen die ersten Bundesländer ihr Angebot zurückfahren, weil sie natürlich massive Einkommenseinbußen haben. Wenn jeder nur 49 Euro zahlt, kommt am Ende weniger bei den Anbietern an. Und so haben wir das etwas bizarre Ergebnis, dass die Züge immer voller werden, aber weniger Züge fahren. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Angebot müsste nochmal überdacht werden.
Aber nur damit ich das jetzt verstehe, meinst du die Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben im Vorfeld, haben die nicht darauf gehofft, dass so viele fahren, dass doch genügend Geld in der Kasse ist? Sie haben doch nicht von vornherein gedacht, naja, es fahren viele und wir machen Verlust.
Vielleicht war das die Hoffnung, aber ich glaube, die meisten, die umgestiegen sind, sind wirklich Menschen, die vorher auch schon Bahn gefahren sind und mehr bezahlt haben. Die machen also einen ganz guten Schnitt. Freue ich mich für jeden. Ich habe hier auch ein 49-Euro-Ticket und ich kann bei meiner Bahn- und Bus- und S-Bahn-Nutzung sagen, da macht der öffentliche Nahverkehr, glaube ich, keinen Gewinn an mir.
Und wie wird das ausgehen, deiner Meinung nach, bevor wir dann zum tatsächlichen Thema kommen?
Ich vermute, man wird diesen Preis nach oben anpassen, von 49 auf 59 oder 69, aber ich trage mich auch schon mit dem Gedanken, da auszusteigen.
Das wird der Verkehrssenator nicht gerne hören. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, über das wir tatsächlich ein paar Minuten länger sprechen. Habe.
Westfield Top, ein Gewinn für Hamburg?
Fragezeichen. Also es geht um das Neue, man darf das ja eigentlich nicht sagen, da sind die ja ganz sensibel, XXL-Einkaufszentren. Ja,
man darf alles sagen.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ich bin ein großer Freund davon,
dieses Quartier
zu benennen.
Ist ein Quartier, sagen sie, weil es nicht nur Shopping ist.
Und ein Einkaufsviertel.
Ja, auch das. Aber jetzt mal ganz im Ernst, jeder hat natürlich mitbekommen, da wird was Riesiges gebaut in der Hafen City. Und seit Jahren. Riesengroß. So, jetzt hat jeder mitbekommen, es gab einen Eröffnungstermin, der ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Was hast du gedacht,
als ins Wasser gefallen, weiß ich gar nicht. Das Wasser kam ja eher von unten.
Okay, ich wollte ein schlechtes Wortspiel machen. Du korrigierst mich als alter Germanist. Ist ja auch völlig in Ordnung. Das Wasser kam also von unten. Und jetzt ist das Ding erstmal auf August grob verschoben. Was war das Erste, was du gedacht hast, als du diese Meldung gehört hast, da ist Wasser eingedrungen?
Na, das Erste, was ich gehört habe, war die verschieben. Und da habe ich gedacht, ups, so kurz vorher. Man muss ja wissen, dass wir wirklich kurz bevor diese Meldung über die Ticker lief, noch mit vielen Abendblattleserinnen und Lesern eine wunderbare Hafenrundfahrt gemacht haben. Auch mit Vertretern aus diesem neuen Überseequartier. Und die Laune war bestens. Es wurde konkret über das gesprochen, was in Kürze aufmacht. Und kurz danach war klar, nee, die machen nicht auf. Wenn etwas so kurzfristig abgeblasen wird, auch die Anzeigen waren ja längst gebucht. Ich meine,
Seite 1 bei uns an dem Tag.
Wahnsinn. Der Weltstar aus London war gebucht. Der wird jetzt auch nicht sagen, auch macht nichts. Ich guck mal im Kalender, komme ich im August. Also da ist schon irgendwas so schief gelaufen, dass man keine andere Möglichkeit gesehen hat.
Ja, was mich halt an der Geschichte nur wundert, bevor wir auch mal darauf zu sprechen kommen, was das eigentlich so ein Quartier für die Stadt ausmacht am Ende. Oder ob man sagt, es ist auch völlig egal, dass das Ding gebaut wurde. Ich verstehe immer im Bereich Kommunikation eine Sache nicht. Ich bin kein klassischer Kommunikationsexperte, aber ich sage, Journalisten haben schon viel über Kommunikation einfach im Werkzeugkasten. Wenn es da so eine Stelle gibt, das ist doch das Einfachste von der Welt, zu sagen, den Fotografen, lad die alle ein, fotografiert, da ist es. So. Warum machen die das nicht?
Naja, aber was hast du davon, wenn du jetzt
noch
150 Gerüchte. Fotografen da über die Baustelle rennen. Du musst ja sehen, diese Baustelle ist jetzt auch ein Kampf gegen die Uhr. Und jeder Fotograf, der da jetzt rumhampelt, hält die Uhr an. Und wird auch die Debatte nicht zum Verstummen bringen, die wir jetzt haben. Ganz im Ernst, da wird in 3 Monaten noch keiner mehr drüber reden. Also, welche Verschwörungstheorie jetzt hinter der Verschiebung steht.
Also, erstens, in 3 Monaten, da gebe ich dir sofort recht, da ist das natürlich vergessen. Wer weiß, ob es nicht am Ende noch mehr zur Werbung beigetragen hat. Das kann sein. wie oft der Name Westfield jetzt in der Stadt tatsächlich genannt. Ich sag mal, der Name, den fand ich von Anfang an schon strange, nee, aber mittlerweile.
Ja, die Firma, die dahinter steht.
Die heißen ja alle so. Mittlerweile ist der Name schon, also ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis gestaunt, wie viele Menschen tatsächlich schon das Wort in den Mund nehmen, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt aber nochmal, wenn du kommunizierst nach draußen und du kommst als Firma in den Verdacht, dass das nicht ganz richtig ist, was du da kommunizierst, dass es ein Fake sein könnte, dann verstehe ich nicht, warum du diesen Fake im Raum stehen lässt. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Fake ist, weil sonst würde ich doch sagen, hier ist der Beweis, einmal 10 Minuten über die Baustelle, die halten noch nicht eine halbe Stunde die Bauarbeiter da von der Arbeit ab, Matthias, das glaube ich nun wirklich nicht. Da machst du ein Foto, hier ist der Beweis, zack, aus, Ende der Geschichte. Es ist doch, warum kommunizieren Sie nicht einfach, Leute, wir haben uns verschätzt, wir schaffen es nicht. Geht es dann tatsächlich jetzt schon um das Thema, naja, wenn das höhere Gewalt ist, dann müssen wir nichts an die Vermieter, an die neuen Mieter und so, an Geld zahlen,
gut
an
möglich, Schadensersatz? Gut möglich, dass da juristische Erwägungen auch eine Rolle spielen. Das wird sowieso, muss man sagen, für den Betreiber ein teurer Spaß. Also ich kenne jetzt die Verträge alle nicht im Einzelnen, aber es ist ja so, dass viele der Läden, der Restaurants, die dort eröffnen wollen, ja auch schon eingestellt haben. Die haben ja teilweise auch
na klar,
Personal. Alles fertig. Das ist ja, muss man sagen, Ende April gewesen und die Verschiebung kam jetzt letzte Woche. Also dementsprechend laufen da so hohe Kosten auf und alleine dadurch, dass das natürlich ein Erfolg werden muss, wird der Vermieter auch ein Interesse daran haben, sich mit seinen Mietern zu einigen. Das ist ja so, wenn es am Anfang nicht fliegt, wird es niemals fliegen. Deshalb muss es am Anfang auch richtig eine laute Ouvertüre geben. Und die wird nur funktionieren und gut klingen, wenn da alle mitziehen. Also das wird ein teurer Spaß für Westfield, aber am Ende des Tages 3 Monate, denke ich, kriegen die finanziert.
Und du weißt natürlich auch nicht, wie die Verträge von Rita Ora sind, dass Nein. Die sagt, ist mir doch egal, ich will meine Kohle.
Ja, das ist...
kann passieren.
Ist ein teurer Spaß, keine Frage. Und ist auch doof, weil ich denke schon, also so kurzfristig es zu verschieben, ist für alle Seiten fatal. Das ist für die Stadt ein bisschen peinlich, das ist für den Betreiber peinlich, das ist für alle Mieter total ärgerlich. Das ist aber auch für die Touristen, die zum Beispiel nach Hamburg kommen wollten, schade. Und auch für die, die einfach gesagt haben, jetzt wollen wir mal sehen, wie es aussieht. Es ist ja so, wir leben gerade in so einer Stimmung, wo irgendwie alles scheiße ist. Und da hatte ich schon gedacht, Mensch, da macht jetzt etwas so Großes, fast ein ganz neues Stadtquartier auf. Das ist auch mal positiv gedacht eine Chance für Hamburg. Und es ist halt doof, wenn diese Chance, wie beim FC St. Pauli in den letzten beiden Wochen, nicht genutzt wird.
Elbtower, Kölbrandbrücke 18 Jahre, Shoppingcenter nicht fertig. Ich finde, da stimme ich dir schon zu. Das ist so, dass man denkt, oh, was funktioniert denn eigentlich?
Ja, aber es sind natürlich alles sehr unterschiedliche Geschichten.
Ja, aber früher haben wir uns über sowas gar keine Gedanken gemacht. Es wurde einfach fertig.
Ja, das ist wahr. Früher gab es auch deutlich weniger Auflagen. Ich meine, wir Journalisten sind die Ersten, die schreien, wenn irgendwas daneben geht. Und deshalb gibt es dann wieder noch mehr Auflagen.
Also sind wir schuld.
Nein, wir sind nicht schuld, aber ich finde halt den Impuls, immer zu sagen, die Politik oder die Behörden sind schuld, ein bisschen kurz gehüpft. Wir leben in so einer Vollkasko-Gesellschaft, die jedes auch nur irgendwie mögliche Risiko ausschließen will. Und es hat natürlich Folgen. Und eine der Folgen ist, dass Planung immer komplizierter, aufwendiger und schwieriger werden. Das muss man sich halt schon bewusst machen. Andererseits, Abstriche will auch keiner hinnehmen. Also eine Brücke, die nicht gut hält, will auch keiner haben, ne? Sage ich es mal zugespitzt. Aber es ist schon nicht ganz einfach. Und du hast recht, so auf der Gefühlsebene zu sehen, da steht an den Elbbrücken irgendwie der kurze Olaf. Dann fahre ich weiter, dann sehe ich das Einkaufsquartier, das XXL-Einkaufsquartier, was ich nicht sagen darf. Jetzt sage ich es nochmal natürlich, nur weil ich so eine diebische Freude daran habe. Was ja übrigens auch schon deutlich früher hätte kommen sollen. Ja. Das ist ja schon mehrfach verschoben worden. Und dann fällt der Blick auf die andere Elbseite, auf die Kölbrandbrücke, die im Jahr 2040 fertig sein soll. Aber wir ahnen das beide. Vor 2045 rechne ich damit gar nicht.
Können wir uns ja mal schön als Wette in unsere iPhone-Kalender eintragen. Die werden uns, das wird uns dann erinnern, unser iPhone. Das ist schon herrlich. Aber jetzt die wichtigste Frage eigentlich, die ich dir zu diesem Themenkomplex stellen möchte. Wie findest du denn das eigentlich, dieses Westfield?
Tja, das ist eine wirklich gute Frage und auch keine Frage, auf die ich eine ganz klare Antwort habe. Ich habe da mehrere Antworten. Also vor dem Hintergrund der Innenstadt, die es echt durch verschiedene Gründe gerade extrem schwer hat, ist es natürlich fatal, nochmal die Einkaufsfläche um mehr als 20% jetzt der Verkaufsfläche zu erhöhen und da so einen Magneten zu schaffen, der die Leute einfach absorbiert. Denn nur weil wir viel mehr zum Einkaufen haben, haben wir nicht mehr Geld, um einzukaufen. So wird sich der Konsum am Ende verteilen oder das, was das Überseequartier gewinnen wird irgendwo anders abgezogen werden. Vielleicht ein Teil aus Hamburg, ein Teil aus dem Umland, ein Teil aus dem Ausland, aber das werden wir sehen. Das muss man wissen und das ist eine gewisse Gefahr für die gewachsene Innenstadt. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, schon mit Westfield, auch wenn das jetzt in den letzten Tagen nicht so aussah, einen relativ professionellen Betreiber gefunden, der das Ding zum Fliegen bringen wird, der also wirklich halt nicht dieses Einkaufsviertel 0815 macht mit den immer gleichen Läden, die man von überall her kennt, sondern der ja so ein integriertes Konzept von wirklich neuen Konzepten, von auch einheimischen Konzepten, von Kultur, von Gastronomie geschaffen hat und vor allen Dingen halt nicht diese Atmosphäre eines Einkaufs Quartiers unter einem Dach, sondern unter einem Glasdach. Also man hat noch so ein bisschen die Atmosphäre der gewachsenen Stadt. Das kann schon funktionieren. Und wenn es funktioniert, wird es Hamburg nicht zum Nachteil gereichen.
Also das heißt, wir freuen uns auf die Touristen, wir freuen uns auf den Umsatz, der da gemacht wird. Und städtebaulich, wenn ich da so durch die Hafen City fahre, ich bin überhaupt kein Fan der Hafen City. Ich finde, also ich möchte da nicht ums Leben. Das ist gar nichts für mich. Aber es fügt sich jetzt so ein. Da steht halt noch ein Gebäude, so ungefähr.
Ja, das fügt sich schon, ich muss sagen, architektonisch ganz gut ein. Wobei es natürlich, das kann man kritisieren, wenn man drauf zuläuft, versperrt es eigentlich die Elbe. Also, dass man da ans Wasser kommt, merkt man gar nicht mehr. Das finde ich so ein bisschen schade. Und das ist natürlich schon sehr, sehr monströs und opulent, was da entsteht. Auf der anderen Seite war das, was wir bisher hatten. Wir hatten ja schon im nördlichen Überseequartier diese kleine Einkaufsstraße. Die hat natürlich auch nicht funktioniert. Also da hat man auch gesagt, ist das jetzt alles? Dass man da dann nochmal einen größeren Pflock einschlägt, kann ich verstehen. Und wir müssen ja auch immer noch sehen, was war damals, als unser heutiger Kanzler, der damalige Bürgermeister Olaf Scholz, ja auch entschieden hat, dass dieses Überseequartier an diesen einzelnen Investor übergeben wird. Da guckten wir schon Jahre in ein tiefes Loch und keiner wollte da bauen. Und alleine die Vorstellung, dass noch weiter irgendwie mehrere Jahre da ein leeres Loch mitten in der Hafen City liegt, hat offenbar Olaf Scholz ängstlich gestimmt und viele andere auch. Und die waren heilfroh, dass da jemand kam, der investieren wollte.
Ist die Hafen City insgesamt ein Erfolg?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich weiß ja, dass es viele ein bisschen beargwöhnen und jeder kennt Gebäude, die er doof findet oder die er für wenig gelungen hält oder auch Straßen. Ich finde auch, dass jetzt die weitere Entwicklung Richtung Osten etwas zu massiv geworden ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du überlegst, dass da ein ganz neues Stück Stadt entstanden ist, und wenn du dann jetzt am Wochenende da mal durchläufst oder durchfährst, ist da Leben. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Stadt. Ein Stück, ja, Lebensraum zu schaffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne viele Stadtentwicklungsprojekte oder Erweiterungsprojekte, die sind deutlich toter. Und da muss man sagen, ist es eh zu früh, das zu bewerten. Das muss ja alles sich noch ein bisschen wachsen und zurechtruckeln. Aber insgesamt würde ich sagen, ja, ist ein Erfolg.
Danke, Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur hier beim Abendblatt. Aber jetzt schnell raus aus dem Studio, zack, zack, denn der nächste Gast ist da. Worum geht's? Viele Menschen kommen morgens ohne einen Kaffee nicht mal bis zur Haustür. Manche machen aus einer Tasse Kaffee eine Wissenschaft, andere holen sich ihren Kaffee auf der Tankstelle. Wir hier beim Abendblatt haben uns gedacht, egal wie sie ihren Kaffee trinken, wir hätten da was im Angebot. Das Hamburg Coffee Festival, klingt fancy, oder? Gibt es seit 2019 und dieses Wochenende findet es wieder statt. Heute und morgen. Unsere Event- und Marketingchefin und Kaffeetrinkerin Vivian Hecker sitzt jetzt auf dem Stuhl, auf dem eben noch Matthias gesessen hat. Vivian, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Festival rund um Kaffee zu machen? Weil Festival, das klingt nach Spaß und Unterhaltung und nicht nur nach einer schnöden Tasse Kaffee trinken.
Ja, also das kann ich dir sagen, es ist ganz einfach. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren, es müssten ungefähr 8 Jahre gewesen sein, Berührung mit der Nachricht gehabt, dass es in London ein Coffee-Festival gibt. Dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und dann, Mailand auch. Und dann denke ich so, ach, wieso eigentlich nicht Hamburg? Und dann habe im Prinzip mein Team und ich haben gedacht, das gucken wir uns mal alles an und haben uns ein bisschen aufgeteilt. Also wir kennen die in Wien, in London und in Amsterdam. Und dann haben wir gedacht, das wollen wir auch, weil ich finde, in einer Handelsstadt wie Hamburg.
Ja, wo Kaffee ja ein großes Thema ist.
Großes Thema ist, passt das dahin. Und natürlich auch die alte, heile Welt, Zeitung und Kaffee.
Ja, klar.
Wobei, ist es halt heute ein modernes Kaffee oder ein Coffeeshop und die Nachrichten finden digital statt. Aber das Ritual ist ja
genügend. Ja. Du hast recht, das ist natürlich sehr viel Ritual beim Thema Kaffee, gar keine Frage, wenn ich auch Kaffeetrinker mal beobachte, ich trinke ja keinen Kaffee, aber was ist das Besondere an Kaffee, wo du sagst, das verbindet ja auch, oder?
Ja, ich finde, wenn man jetzt von zu Hause spricht, finde ich schon, die Zubereitung ist das zelebrieren wir, Kaffeetrinker, das wollen wahrscheinlich die Teetrinker von sich auch behaupten, wobei es viel länger zieht beim Tee.
Das stimmt.
Ich finde oder empfinde es vor allen Dingen, wenn die Kaffeebohnen mahlen, das ist ein einzigartiger Duft, das ist ein Aroma und dann die Zubereitung. Und ich finde Kaffee sehr, sehr gesellig und glaube auch an die Wirkung.
Vivien, erklär uns doch einmal, was bei diesem Festival passiert, weil nur Kaffee trinken, das wird es ja nicht sein.
Nein, also das Coffee Festival findet heute und morgen in Hamburg-Barmbek statt, Museum der Arbeit. Und viele Anbieter und Röstereien präsentieren sich genau mit den Produkten, die sie anbieten. Das könnte zum Beispiel oder ist unter anderem Monin, die ganzen Sirup weltweit herstellen. Das sind auch große Kaffeemaschinenanbieter. Oh, und ja, das, was wir auch ja im Prinzip im Programm haben, sind verschiedene Workshops. Wenn ich dir jetzt sage Latte Art, dann lächelst du wahrscheinlich müde. Ist aber auch ein Trend, dass viele Menschen einfach Spaß daran haben, selbst den eigenen Cappuccino zu Hause zu verzieren oder anders
darzustellen. Diese ganzen Barista-Kurse sind doch sehr beliebt.
Und worauf wir ganz stolz sind, wir haben wieder die deutschen Cup-Tasting-Meisterschaften. Ich muss schon selbst lachen. Wenn du so willst, sind es weltweit die Besten. Und wir haben eine Teilnehmerin dabei, die jetzt in Chicago vorgestern den zweiten Platz gemacht hat. Die testen oder treten in einen Wettbewerb an, wer schmeckt am schnellsten, am besten die Aromen. Also es ist im Prinzip wirklich Cup-Tasting, heißt, dass du in einer bestimmten Form und Reihenform und Tempo vor allen Dingen Kaffee testest. Also es sind einige Workshops, also richtig viele Details.
Auch ein bisschen im Grunde, also nicht Messe ist immer so ein furchtbares, langweiliges Wort eigentlich. Festival, aber es hat auch so einen Messecharakter. Man kann sich auch informieren, also zum Beispiel über Kaffeemaschinen.
Ja, man kann sich über Kaffeemaschinen informieren, über das Thema Nachhaltigkeit. Was wir von Anfang an, weil das fanden wir bei den, sagen wir mal, den Konkurrenten nicht optimal gelöst, was wir von Anfang an haben. Wir haben ein Pfandbechersystem. Das heißt, du kaufst am Anfang gegen 2 Euro Pfand dein Becher und wir haben Spülstation. Das heißt, du hast immer einen und denselben Becher bei dir und wir produzieren keinen Müll und kannst wirklich, ich habe es jetzt noch nicht hochgerechnet, aber ich würde sagen mindestens 50 verschiedene Kaffeesorten.
Und wer jetzt Lust bekommen hat und ich glaube, wer sich für Kaffee interessiert und ihn gerne trinkt, sagt, also da sollte ich vielleicht heute oder morgen auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage.
Ja.
Was kostet der Spaß?
Ja, also im Vorverkauf, das könnte man jetzt heute für morgen noch unter hamburg-coffee-festival.de buchen. 17 Euro, da ist wirklich auch noch ein Goodiebag mit drin, aber dass du alle Angebote vor Ort nutzen kannst oder spontan an der Tageskasse für 19 Euro. Und wie gesagt, das Pfandbechersystem, kommen die 2 Euro obendrauf, aber die kriegt man wieder. Die meisten möchten aber diesen Becher behalten, was ich auch ganz schön finde.
Auf unserem Festival ist auch die Kaffeerösterei Black Delight aus Altona vor Ort. Und der Verkaufsleiter und Röster Karl Sander ist jetzt im Schlepptau von Vivien gleich mal mit ins Studio gekommen. Karl, du bist sozusagen stellvertretend für alle anderen Anbieter bei uns. Mal abgesehen von Tastings und Infos über die neueste Technik für Kaffeeautomaten. Es gibt auch ein Highlight bei euch. Das dreht sich um ein afrikanisches Land, bei dem nicht jeder gleich an Kaffee denkt.
Wir haben das große Glück, dass die Jeanine aus Burundi, die selbst eine kleine Farm hat, aber auch zum Beispiel mit im Board of Directors von der Specialty Coffee Association in Amerika ist. Also ist eine sehr gute Kaffeefrau, die wirklich bis in die Tiefe Ahnung hat und nicht nur ihren Kaffee vermarktet, sondern auch in ihrem Heimatland Burundi dafür Sorge trägt, dass alle Farmer, die dort Kaffee anbauen wollen, geschult werden, in den Genuss kommen, ja, Wissen zu erlangen, um ihre Qualitäten zu verbessern. Und das macht sie mit sehr großem Erfolg. Wir haben vor 1,5 Jahren war das, glaube ich, ihre Kaffees kennengelernt und haben die dann verkostet und entschieden, wow, die müssen wir unbedingt ins Sortiment nehmen. Und wir haben einen Kaffee von ihr, der auch bei uns am Kaffeestand unser Festivalkaffee ist. Burundi, Bahira heißt der, das ist natural, das, okay, das erkläre ich für Interessierte auf dem Festival nochmal genauer. Und das Schöne ist, sie ist auch da. Sie ist live auf dem Festival und hält, ich begleite sie dabei, aber sie wird den Vortrag halten über ihr Land und ihre Vision und ihre Arbeit, die sie dort leistet.
Das klingt auf jeden Fall ich finde extrem abwechslungsreich auch, weil zuerst, als ich das erste Mal von so einem Kaffeefestival gehört habe, ich gedacht, ja, da trinken die Menschen Kaffee und das war's. Also das ist schon irre, was ihr da auf die Beine stellt, kann ich total nachvollziehen. Ich stelle dir zum Schluss, Karl, zwei Fragen. Ich bin mal gespannt, wie du darauf reagierst. Die gehen mir einfach so spontan durch den Kopf, wenn ich jemanden sehe und höre, der so tief in diesem Kaffeethema drin ist, für den Kaffee, darf ich das so sagen, auch ein bisschen Lebensinhalt ist. Also
auf jeden Fall.
So. Wenn du durch die Stadt gehst, jemand wie du, holst du dir einen Kaffee bei Starbucks oder sagst du, bitte, das ist ja wohl der letzte Witz?
Das ist, würde ich tatsächlich nicht machen.
Okay. Aufgrund von Qualität oder aufgrund von der Herstellung oder aufgrund der Art und Weise, wie er verarbeitet wird, was ist es?
Ich habe es schon mal probiert tatsächlich und er hat mir einfach nicht geschmeckt, wenn ich ehrlich bin.
Okay, ja, das, du darfst dir sagen, was du möchtest. Und die letzte Frage, und da merkst du, das ist so ein kleiner Bogen, den ich eben gespannt habe, ein ganz kleiner Bogen, aber trotzdem. Ich trinke nicht Kaffee. Ich habe noch nicht in meinem Leben auch nur ansatzweise einen Kaffee gefunden, der mir irgendwie schmeckt. Ich trinke höchstens mal was auf der Autobahn, also jetzt wirst du wahrscheinlich in Ohnmacht fallen an der Tankstelle, irgend so einen schlechten Espresso und dann sitze ich wie so ein Duracell-Äffchen hinterm Lenkrad, weil ich das ja nicht gewohnt bin. Gibt es einen Kaffee, von dem du sagst, damit solltest du es als Nicht-Kaffeetrinker als erstes Mal probieren, das könnte klappen?
Du kannst den Burundi mal probieren. Bei uns am Stand.
Da ist er wieder.
Und generell kann ich nur empfehlen, für die Leute, die so eine Frage auch im Kopf haben, macht euch bitte schlau, wie der Kaffee hergestellt wurde. Ist es eine industrielle Produktion? Die haben halt Röstverfahren, die wir ablehnen und wir rösten halt nachhaltig in der Trommel bei 200 Grad, sehr langsam, schonend und so weiter. Und das ist auch letztendlich so die Mini-Philosophie der Specialty-Coffee-Szene. Die wollen das anders machen als die Industrie. Schonende Röstung, Herkunft, ich weiß, wo mein Kaffee herkommt. Also alles so nachhaltige Ideen. Wenn ich weiß, ich esse auch kein Fleisch, aber wenn ich weiß, ich esse zum Beispiel das Fleisch, was aus der Weide, von der Wümme, von dem Bauern kommt, dann esse ich das auch. Und genauso würde ich es beim Kaffee auch machen. Also der Tipp, probier mal unsere Kaffees, die sind alle so. Und guck kritisch, es gibt auch von Chivo-Kaffees, die wirklich einen Anspruch haben. Da solltest du dich aber immer mit auseinandersetzen. Und das kann man dem Verbraucher nicht abnehmen. Er kann nicht erwarten, dass alles, wo Kaffee draufsteht, auch gut ist, auf gut Deutsch gesagt.
Vielen Dank, Karl Sander von der Hamburger Kaffeerösterei Black Delight und sein Appell, Augen auf beim Kaffeekauf. Oder heißt es Kaffee? Also wie auch immer. Allen Kaffee-Fans viel Spaß auf dem Hamburg Coffee Festival heute und morgen. Und wer sich da nochmal einlesen will, einfach in die Shownotes schauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer Lust hat, sich auch morgen am Sonntag mit uns zu beschäftigen, das ist dann Episode 137. Wir haben Folgendes geplant. Nee, stopp. Erstmal die wichtige Nachricht. Lars Haider, unser Chefredakteur, ist aus dem Urlaub zurück. So, jetzt kommen wir zum Thema. Wir spekulieren morgen mal munter drauf los, wer bei den Grünen denn wohl Kanzlerkandidat werden könnte. Oder eine Kandidatin vielleicht? Und ein Hinweis möchte ich mir an dieser Stelle unbedingt erlauben, denn Lars Haider ist ja auch als Schriftsteller unterwegs. Und das macht er dann auch gleich live, und zwar am Dienstagabend. Da liest er aus seinem zweiten Krimi, der ist gerade erst erschienen, folgender Titel: Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Hammersteins zweiter Fall. Wo findet das statt? Im Kent Club Hamburg. Lars Haider live. Tickets kosten 22 Euro. Aber vorher muss der arme Mann noch bei mir im Podcast ran. Das ist schon anstrengend, das Leben als Chefredakteur. Bis morgen, schönes Wochenende und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.